Du hörst Pafelsicher, dein Podcast für Versicherungen und Finanzen aus der Region für die Region.
Folge 44, Schicht 1 der Altersvorsorge. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pafelsicher. Ich bin Christoph und in der heutigen Folge geht es um eine Zahl, die wahrscheinlich fast jeder schon einmal gehört hat. 48%. Das Rentenniveau soll bei 48% liegen und bleiben. Das klingt schon mal ziemlich eindeutig und viele denken deshalb, okay, ich bekomme später ungefähr 48% meines letzten Gehalts von der gesetzlichen Rente. Aber genau das bedeutet diese Zahl tatsächlich nicht. Und wenn du das falsch verstehst, kann es passieren, dass du deine Altersvorsorge über Jahre hinweg komplett falsch eingeschätzt hast. Und deshalb schauen wir uns heute die erste Schicht der Altersvorsorge genauer an. Wir sprechen vor allem über die gesetzliche Rentenversicherung, über das Rentenniveau, über den sogenannten Eckrentner und über die aktuellen Rentenreformen, zumindest wie sie aktuell geplant werden. Und außerdem klären wir, was bereits beschlossen ist, was bisher nur eine Empfehlung ist und was Änderungen für dich bedeuten könnten. Die Basisrente oder Rürup-Rente, die auch zur Schicht 1 gehört, wie du in der letzten Folge gehört hast, die streifen wir hier heute nur ein bisschen an. Da gab es schon eigene Folgen zu, verlinke ich unten, wenn du da reinhören möchtest. Und wie immer gilt, ich versuche die Zusammenhänge möglichst einfach und verständlich zu erklären und deswegen kann so eine Folge eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Also, los geht's und bevor es losgeht, wie üblich der übliche Reminder, würde ich jetzt sagen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, hilft beim Einschlafen, beim Wissen tanken, wie auch immer, freue ich mich über dein Feedback. Entweder schreibst du mir via podcast@hafelsicher.de oder bei Instagram @hafelsicher. Und was du natürlich auch machen kannst, das würde mich besonders freuen, in der Podcast-App deiner Wahl, wo du gerade vielleicht sogar diesen Podcast hier hörst, einfach mit 5 Sterne bewerten. Dann können auch andere diesen Podcast vielleicht für sich entdecken. Also, kurzer Rückblick zur letzten Folge. Was sind die drei Schichten, falls du nicht gehört hast? Falls du gehört hast, gib einfach die nächsten 15 bis 30 Sekunden. In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, dass Altersvorsorge in Deutschland steuerlich in drei oder allgemein nicht nur von der Steuer, sondern allgemein in drei Schichten aufgeteilt wird. Die erste Schicht, Basisversorgung. Dazu gehören vor allem die gesetzliche Rente, berufsständische Versorgungswerke, landwirtschaftliche Altersklassen, Basisrente und. Die zweite Schicht, betriebliche Altersvorsorge und staatlich geförderte private Vorsorge. Und in der dritten Schicht die sogenannten freigestaltbaren privaten Versorgungslösungen, wie zum Beispiel eine Rentenversicherung, ETF-Rente und so on. Und heute bleiben wir gedanklich in der ersten Schicht. Denn bevor wir über ETF, Betriebsrenten oder allgemein weitere Produkte, die es in dem Bereich gibt, sprechen, müssen wir erstmal verstehen, was unser größter Altersvorsorgebaustein eigentlich leisten kann. Denn die gesetzliche Rente ist wichtig, aber sie ist eher das Fundament als das eigentlich fertige Haus. Und deswegen stellt sich dann zu Recht oft die Frage, wie funktioniert denn die gesetzliche Rente? Viele Menschen stellen sich tatsächlich die Rente wie so ein persönliches Sparschwein vor. Du zahlst während deines Berufslebens Beiträge ein, dein Arbeitgeber gibt noch was dazu und wenn du später in Rente gehst, wird dein persönliches Sparschwein geöffnet und das angesparte Geld gehört dir. Na, ich habe jahrelang in diesen Topf eingezahlt, wie kann es sein, dass nichts da ist? Und das ist genau der Punkt, so funktioniert die Rentenversicherung nicht. Die Rentenversicherung wird über das Umlageverfahren finanziert, bedeutet, die Beiträge, die du, andere Arbeitnehmer, andere Arbeitgeber, dein Arbeitgeber heute einzahlen, werden zusammen mit Zuschüssen aus dem Bundeshaushalt, weil es nämlich eben jetzt schon nicht ausreicht und es sind über 100 Milliarden jedes Jahr, Tendenz steigend, die sozusagen sofort wieder ausgegeben werden an die, die aktuell in Rente sind. Du musst es dir so vorstellen, das heißt, damit du später eine Rente bekommst aus diesem System, sofern es keine Änderung am System gibt, dann müsste es genug Leute geben, die dann arbeiten, wenn du in Rente gehst, damit du von denen sozusagen das Geld bekommst. Und deswegen wird häufig hier auch vom sogenannten Generationsvertrag gesprochen. Ne? Die heutige arbeitende Generation finanziert die heutigen Rentner. Dafür erwirbt sie Ansprüche, die dann halt später von der nächsten Generation getragen werden sollen. Das ist übrigens nicht unbedingt automatisch ein schlechtes System. Es hat auch über Jahrzehnte lang gut funktioniert und kann wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen auch relativ gut berücksichtigen. Aber es hat halt wirklich eine klare Schwachstelle. Es braucht immer genügend Menschen, die einzahlen. Und vielleicht hast du es schon mal gehört. Eine Sache, die hier zum Problem werden kann, ist die Demografie in Deutschland. Und genau hier beginnt auch die aktuelle Diskussion. Wenn wir immer weniger Arbeitnehmer für immer mehr Rentner aufkommen müssen, damit die Rente bezahlt werden kann, gerät dieses System massiv unter Druck. Die Menschen leben erfreulicherweise länger. Gleichzeitig kommen geburtenschwächere Jahrgänge in den Arbeitsmarkt. Und die geburtenstarken Jahrgänge wechseln jetzt so nach und nach in den Ruhestand. Dadurch gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Beiträge könnten steigen. Der Staat kann mehr Steuergeld in die Rentenversicherung geben. Frage, wo hört er sich Steuergeld her? Das Rentenniveau könnte sinken. Die Menschen könnten später in Rente gehen und länger vielleicht einzahlen. Oder man versucht, zusätzliche Einnahmequellen in irgendeiner Form zu erschließen. Und in der Realität wird es wahrscheinlich auf eine Mischung aus mehreren dieser Maßnahmen hinauslaufen. Und genau darum geht es auch bei dieser Rentenreform, die ja jetzt angestrebt ist. Und bevor wir über die Reform sprechen, erstmal so ein bisschen Stück zurück, wie entsteht eigentlich so eine persönliche Rente? Deine persönliche Rente hängt vor allem von den sogenannten Entgeltpunkten ab. Und es klingt erstmal kompliziert, aber lass uns es ein bisschen einfacher machen. Verdienst du in einem Jahr beispielsweise genauso viel wie der Durchschnitt aller gesetzlichen Versicherten oder aller gesetzlich Versicherten so rum, bekommst du für dieses Jahr ungefähr bzw. eigentlich genau einen Entgeltpunkt, einen Rentenpunkt. Verdienst du nur die Hälfte, bekommst du ungefähr einen halben Punkt. Verdienst du mehr als der Durchschnitt, bekommst du dementsprechend mehr Punkte, maximal 2 pro Jahr. Allerdings auch nur bis zu dieser Obergrenze von 2, was ich gerade schon sagte. Und am Ende des Berufslebens wird jetzt einfach nur geschaut, wie viele Punkte hast du, dann gibt es einen Wert pro Rentenpunkt und der ergibt dann sozusagen deine Rente. Wenn du jetzt vorzeitig gehst, muss man mit Abschlägen rechnen. Wenn du länger als Stand jetzt 67 arbeitest, würdest du Zuschläge bekommen. Das klingt aus meiner Sicht immer dramatischer, als es ist. Letztendlich dieses Abschlag-Zuschlag-System kommt halt auch nur deswegen zustande, weil man sich ein Enddatum setzt. Stell dir wirklich vor, bei diesen Entgeltpunkten passt es ein bisschen eher. Stell dir wirklich vor, die wären so eine Art Sparschwein, weil die sammelst du ja wirklich. Ne? Und dann ist ja klar, wenn ich nur beispielsweise bis 65 Entgeltpunkte in mein Sparschwein packe, dann habe ich nicht so viele, als hätte ich das bis 67 gemacht und schon gar nicht, als hätte ich das bis 70 gemacht. Das ist ein wichtiger Punkt für mich an der Stelle. Und wie gesagt, das wird dann am Ende geguckt, wie viel hast du in deinem Sparschwein, was ist der Punkt wert und das ist dann sozusagen deine Bruttorente. Und wichtig ist halt, du merkst es jetzt schon, deine Rente hängt also nicht von deinem letzten Gehalt ab. Entscheidend ist das gesamte Versicherungsleben. Ob du Teilzeit warst, ob du mal arbeitslos warst, ob du Kindererziehung gemacht hast, Pflegezeiten, all dafür gibt es gewisse Punkte, wo du dir wiederum Punkte anrechnen kannst, die mit in dieses Sparschwein führen. Und häufig, wenn wir von diesen 48% reden, dann reden wir halt von einem Eckrentner. Vielleicht hast du das Wort Eckrentner auch schon irgendwo mal gehört. Und ich versuche es jetzt mal auf ganz, ganz einfach diesen Eckrentner zu erklären. Stell dir vor, und ich versuche so zu erklären, dass sogar Grundschüler das verstehen würden. Also mach den Test, wenn du Kinder in dem Alter hast. Stell dir vor, du bekommst ein Sammelheft mit 45 leeren Seiten. Und für jedes Jahr, in dem du arbeitest und genauso viel verdienst wie der Durchschnitt, bekommst du einen Aufkleber. Ein Jahr Durchschnittsverdienst bedeutet ein Aufkleber. Nach 45 Jahren hast du 45 Aufkleber gesammelt. Und dieser Mensch mit seinem vollständig gefüllten Heft ist unser Eckrentner. 45 Jahre lang Beiträge gezahlt und dabei jedes Jahr genau das durchschnittliche Einkommen verdient. Nie deutlich drüber, nie deutlich drunter. Und in diesem vereinfachten Beispiel gab es auch keine Unterbrechungen, keine Kindererziehungszeiten, kein gar nichts. Und jetzt merkst du schon, dass es halt diesen Menschen halt in der Realität einfach nicht geben kann. Und wenn wir jetzt weggehen von diesen Aufklebern, sondern wirklich dabei bleiben mit diesem Durchschnittsgehalt, es ist halt einfach menschenfern. Weil stell dir vor, du machst nach der Schule eine Ausbildung oder ein Studium, dann verdienst du entweder gar nichts oder kriegst Ausbildungsvergütung, aber auf jeden Fall bist du weit unter dem Durchschnitt. Wenn du dann nach deiner Ausbildung oder deinem Studium einen Job findest, dann wirst du meistens auch noch unter dem Durchschnitt verdienen, was völlig normal ist. Und mit Berufserfahrung, mit deinem gesteigerten Wissen, deinem Know-how, kannst du irgendwann aufsteigen und vielleicht so viel wie der Durchschnitt verdienen. By the way, es können ja auch nicht alle über den Durchschnitt verdienen, weil sonst wäre es ja nicht der, ne, sonst wäre der Durchschnitt ja höher. Du weißt, was ich meine. Und da merkst du schon, dass dieser Eckrentner zwar total cool ist, um das irgendwie zu veranschaulichen und zu sagen, hey, der Eckrentner bekommt am Ende 48% seiner Rente, aber diesen wirklich Mustereckrentner, den gibt es halt eigentlich nicht. Und die, wenn es gut läuft, sieht deine Erwerbsbiografie so aus, dass du nach dem Studium und im Studium oder in der Ausbildung halt noch unter dem Durchschnitt verdienst und das irgendwann aufholst und vielleicht hinten raus deutlich über dem Durchschnitt verdienst, sodass du dann sozusagen den Anfang mit dem Ende ausgleichst und im Summe sozusagen auf einer Linie bist und dann vielleicht doch deine 48% bekommst. Aber das musst du halt erstmal schaffen und können auf jeden Fall nicht alle schaffen, weil sonst, wie gesagt, wäre der Durchschnitt anders. Und das ist das, was mich beim Thema Eckrentner so ein bisschen ärgert. Und eine Sache, die jetzt tatsächlich schon beschlossen wurde mit dem Rentenpaket 2025, ist die sogenannte Haltelinie bis 2031. Wurde sie nämlich jetzt verlängert und das sind genau diese 48%. Und das heißt, bis dahin soll für den Eckrentner das Niveau nicht unter 48% sein. Und Ziel ist halt, dass dadurch die Renten weiter grundsätzlich an der Lohnentwicklung teilnehmen und nicht deutlich langsamer steigen als das Einkommen der arbeitenden Bevölkerung. Dann, das ist wichtig und für heutige und zukünftige Rentner grundsätzlich auch positiv. Aber auch hier muss man ehrlich sein. Die Haltelinie löst das Finanzierungsproblem nicht. Sie legt zunächst fest, welches Leistungsniveau gehalten werden soll. Die entscheidende Frage lautet anschließend, wer bezahlt das? Und genau an dieser Stelle setzt die Alterssicherungskommission an, also die die Rentenreform für 2026 jetzt gemacht haben, die aber noch nicht gesetzt ist. Und die Alterskommission hat insgesamt 33 Empfehlungen vorgestellt und auf ein paar wollen wir einfach eingehen. Und die werden jetzt quasi diskutiert und sollen dann auch umgesetzt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt dieser Aufnahme gilt, die Empfehlungen der Kommission, kann reden, sind noch nicht automatisch geltendes Recht. Ein Bericht einer Kommission ist kein Gesetz, Details können sich im Gesetzgebungsverfahren verändern und deswegen möchte ich auf die wichtigsten Punkte aus meiner Sicht eingehen und diese nicht als sichere Zukunft verkaufen, sondern als das, was sie aktuell sind, Reformvorschläge. Reformpunkt 1. Gesetzliche Kapitalrente. Der wahrscheinlich größte Systemwechsel wäre die Einführung der gesetzlichen oder einer gesetzlichen Kapitalrente. Die gesetzliche Rentenversicherung würde dadurch nicht vollständig auf Kapitaldeckung umgestellt. Also für die, die immer noch Angst vor Aktien haben, keine Angst. Und vor allen Dingen kannst du nicht so ein System einfach von jetzt auf gleich so komplett drehen, weil du hast ja immer noch die bisherigen Leute alle im System drin. Also das bisherige Umlageverfahren soll grundsätzlich bleiben. Aber zusätzlich soll für Versicherte ein persönliches Kapitalkonto aufgebaut werden. Das Geld soll zentral verwaltet werden, quasi nach dem schwedischen Vorbild, am Kapitalmarkt angelegt. Und nach den Empfehlungen soll jetzt nicht einfach ein Teil des heutigen Rentenbetrags aus diesem oder aus dem Umlagesystem herausgenommen werden, weil du hast jetzt gelernt, das ist eh schon ganz schön knapp bemessen, sondern der Vorschlag ist, einen zusätzlichen Betrag von insgesamt 2% des Bruttolohns zu nehmen und diesen jeweils zur Hälfte von Arbeitgeber, Arbeitnehmer finanzieren zu lassen und den schrittweise einzuführen, um so eben dieses Kapitalkonto zu decken. Und die Idee dahinter, finde ich, ist nachvollziehbar. Die gesetzliche Rente soll nicht mehr fast ausschließlich von der Zahl der künftigen Beitragszahler abhängen, sondern zusätzlich auch langfristige Ertragschancen des Kapitalmarkts nutzen, was ich grundsätzlich gut finde. Weil gerade jüngere Menschen können wegen dieses langen Anlagehorizonts davon echt profitieren. Aber man sollte nicht so tun, als wäre das kostenlos, denn so ein zusätzlicher Beitrag von 2% bedeutet zunächst eine höhere Belastung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und Kapitalmarkt ist auch kein Zauberwort, bietet zwar aus meiner Sicht wirklich langfristig Renditechancen, aber selbstverständlich auch Schwankungen und Risiken, die da einfach mitspielen. Muss man grundsätzlich wissen, aus meiner Sicht trotzdem ein Weg in die richtige Richtung. Reformpunkt 2, mehr Menschen sollen einzahlen. Die Kommission schlägt langfristig eine Rentenversicherung für alle Erwerbstätigen vor. Neben Arbeitnehmern sollen perspektivisch unter anderem auch Selbstständige, Beamte, Abgeordnete und so weiter mit einzahlen. Und da bin ich ehrlicherweise immer so ein bisschen kritisch, weil wenn ich mir überlege, wenn wir ein System haben, wo wir merken, das funktioniert nicht gut, dann ist es für mich nicht die Lösung zu sagen, wenn mehr Leute in ein nicht gutes oder nicht funktionierendes System einzahlen, dass das System dann automatisch besser wird. Solange diese Person nur einzahlen und noch nichts rausbekommen, bin ich dabei. Positiv, mehr Geld ist da, was verteilt werden kann. Negativ, die erwerben ja auch Ansprüche, die sie später einmal haben sollen. Und auch bei dem Punkt selbstständig finde ich das auch ein bisschen schwierig, weil für dich zum Verständnis, wenn du Arbeitnehmer bist, du siehst auf dem Lohnzettel, Arbeitnehmer, Arbeitgeber zahlen zu gleichen Teilen deine Rentenversicherung ein. Wenn du dann selbstständig bist, dann zahlst du plötzlich beide Teile ein und auch nach Abhängigkeit von deinem unternehmerischen Erfolg. Und hier muss ich sagen, fand ich bisher sehr, sehr charmant, dass du dich in vielen Bereichen entweder über ein berufsständisches Versorgungswerk oder halt vielleicht sogar selbst privat dafür entscheiden konntest, welcher Weg für dich der richtige ist. Was ich grundsätzlich begrüße, ist, dass man sagt, hey, lieber Selbstständiger, denk bitte dran, was zu machen, weil was absolut nicht der Königsweg ist, ist, sich in der Selbstständigkeit in den ersten Jahren, wo man noch investieren, oder eigentlich musst du immer investieren, aber in den ersten Jahren, wo du besonders viel investierst in dein Business, da sagt man halt gerne mal, okay, ich lasse das mit der Rente gerade noch, ich mache das, wenn es besser wird, und dann wird es vielleicht doch nicht so viel besser und dann rutscht die Rente immer, immer näher und dann hast du einfach gar nichts. Deswegen auf eine gewisse Art und Weise kann ich es gut nachvollziehen. Und ja, der dritte Reformpunkt, den wirst du auch schon mitbekommen haben, das Thema später in Rente zu gehen. Und das ist wahrscheinlich der politisch unbequemste Punkt, nämlich weil es das Renteneintrittsalter betrifft. Die Kommission empfiehlt, die Rentenaltersgrenze nach 2021 stärker an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln. Klingt erstmal so, als würde es in beide Richtungen gehen und vielleicht ist es am Ende auch so. Also steigt die Lebenserwartung, soll ein Teil der zusätzlich gewonnenen Lebenszeit in eine längere Erwerbsphase und ein Teil in eine längere Rentenphase fließen. Unter den aktuellen Annahmen könnte die Regelaltersgrenze zwischen 31 und 41, also 2031, 2041, schrittweise von 67 auf ungefähr 67 Jahren und 6 Monate steigen, also ein halbes Jahr mehr. So, klingt erstmal nicht viel, aber muss man auch wissen und das kann sich ja sukzessive erhöhen. Und was auch abgeschafft werden soll, ist die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Das ist bisher wahrscheinlich bekannt als Rente mit 63. Und die konntest du halt bekommen ohne Abschläge, wenn du eine gewisse Anzahl an Jahren eingezahlt hast. Und ja, den ehrlicherweise jetzt bin ich jetzt auch nicht in der Situation, dass ich davon jetzt groß betroffen wäre. Aber da bin ich so, ich weiß, handwerkliche Berufe, da sehe ich es eher, dass man ab einem gewissen Alter seinen Job nicht mehr ganz so gut ausüben kann. Aber ob man das wirklich für alle öffnen musste, dass vielleicht der, der ähnlich so wie ich einfach nur am, ich sag mal, Schreibtisch sitzt oder jetzt gerade in dem Fall steht und eine Podcast-Folge aufnimmt. Ich glaube, wer das mit 63 schafft, der schafft es auch noch mit 65. Und da finde ich manchmal die Abgrenzung ganz schön hart. Ne, und vom Prinzip her, also aus mathematischer Sicht her, finde ich die Überlegung absolut verständlich, weil wenn wir Menschen länger leben und dementsprechend auch länger Rente beziehen, die ja auch finanziert werden muss, dann finde ich das gesellschaftlich schon voll okay, dass wenn ich beispielsweise 3 Jahre länger lebe, dass ich dann davon 2 Jahre länger arbeite und ein Jahr länger den Ruhestand genieße. Und für alle Hater, aber ich glaube, wir sind wahrscheinlich gedanklich alle auf derselben Wellenlänge, also würdest du dir nicht 18 Minuten lang einen Podcast zum Thema Rente anhören, ist für mich der Punkt zu sagen, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt noch 5 Jahre bis zur Rente und ich zähle jeden Tag, weil meine Arbeit absolut keinen Spaß macht, dann hast du immer noch die Möglichkeit, vielleicht nach einem Job oder irgendwas zu finden, wo du sagst, da hast du wieder Bock, irgendwie montags hinzugehen und lebst nicht nur von, ich sag mal, Freitagabend bis Montag viel zu früh, sondern hast vielleicht noch andere Punkte, die dir da irgendwie Spaß machen. Reformpunkt 4, der in der Diskussion ist, ist die private Altersvorsorge. Denn auch die soll reformiert werden und gehört jetzt streng genommen nicht zur ersten Schicht, ist aber ein Teil des Rentenpakets. Anders bei den Empfehlungen der Alterssicherungskommission ist die Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge bereits geschlossen. Ab dem 1. Januar sollen neue Produkte angeboten werden, insbesondere das Altersvorsorgedepot, wobei das jetzt eher Schicht 2 ist, ist nicht ganz privat, wo du dann sozusagen auf das Thema Beitragsgarantie verzichten kannst und mehr Kapitalmarkt wagen kannst. Und auch hierzu haben wir schon eine Podcast-Folge gemacht und werden mit Sicherheit auch noch hier und bei Instagram weiter zu diesem Thema informieren. Aber was bedeutet das jetzt für dich? Und vielleicht denkst du nach dieser Folge, okay, aber was soll ich jetzt konkret machen? Erstens, verlass dich nicht auf die Zahl 48%. Sie sagt nichts darüber raus, ob deine persönliche gesetzliche Rente später wirklich diesen Leben oder gewünschten Lebensstandard erreicht. Zweitens, schau dir deine Renteninformationen an. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Und wenn du sie nicht hast, bestell sie dir, dass du sie in ein paar Tagen hast. Oder wenn du einen digitalen Ausweis hast, digitale Renteninformationen, mega cooles Tool. Dann kannst du sehen, welche Rente wird dir voraussichtlich ausgewiesen. dann bitte guck dir an, wie sieht die Summe nach Inflation aus. Wir haben auch hierzu schon mal eine Folge gemacht. Wie kann ich ausrechnen, wie hoch mein Bedarf später eigentlich ist, zumindest ganz grob. Ne? Dann guck dir an, welche Steuern und Sozialabgaben können später noch anfallen und wie groß ist die tatsächliche Lücke zu dem Einkommen, das du im Alter später brauchst. Drittens, warte nicht auf die perfekte Rentenreform. Politik kann Rahmenbedingungen verändern. Sie kann das Rentenniveau stabilisieren, Beiträge erhöhen, neue Vorsorgeprodukte schaffen oder das Rentenalter anpassen. Aber sie kennt deinen persönlichen Lebensstandard nicht. Sie weiß nicht, ob du später zur Miete wohnst, ein abbezahltes Haus hast, viel reisen möchtest, eine Familie hast, keine Familie hast oder allgemein, wie du lebst. Und deswegen ist das Fazit, wenn wir das heute mal ein bisschen zusammenfassen. Die gesetzliche Rentenversicherung funktioniert überwiegend nach dem Umlageverfahren. Deine Beiträge werden nicht persönlich für dich angespart, sondern finanzieren gemeinsam mit Steuermitteln die heutigen Renten. Deine persönliche Rente hängt vor allem von den Entgeltpunkten ab, die du über dein gesamtes Arbeits- und Versicherungsleben ansammelst. Dieser Eckrentner ist wirklich nur eine Rechenfigur für 45 Jahre Arbeit mit jeweils dem durchschnittlichen Einkommen. Das Rentenniveau von 48% bedeutet nicht, dass du 48% deines letzten Gehalt bekommen wirst. Und diese Haltelinie ist jetzt ehrlicherweise auch nur bis 2031 gesichert worden. Und die Alterssicherungskommission schlägt jetzt mehrere Punkte vor, die wir vorhin so ein bisschen zumindest angestriffen haben, wie die gesetzliche Rente mit Kapitaldeckung ein bisschen unterfüttert werden soll, wie weitere Personengruppen mit eingeschlossen werden sollen und wie sich sozusagen das Renteneintrittsalter eventuell verändern soll. Aber ob die Punkte jetzt wirklich so kommen, ist tatsächlich offen. Und meine persönliche Einordnung lautet, die gesetzliche Rente wird auch in Zukunft ein zentraler Baustein bleiben. Oder wie Friedrich Merz sagt, sie wird eine Basissicherung sein. Und da, finde ich, hat er nicht ganz Unrecht. Aber sie ist für viele Menschen eher das Fundament als das fertige Haus. Und wer seinen Lebensstandard im Alter halten möchte, braucht deshalb einen Plan, der die gesetzliche Rente, mögliche betriebliche Ansprüche und die private Vorsorge gemeinsam betrachtet. Und nicht nur nach Produktnamen, nicht nur nach irgendwelchen Steuervorteilen und schon gar nicht nach irgendwelchen einzelnen Prozentzahlen, die allgemein aber nicht für dich gelten. Und deswegen nimm dir nach dieser Folge wirklich einmal deine letzten Renteninformationen zur Hand. Schau nicht nur auf die große Zahl, die dort steht, sondern frag dich, was ist das Geld später tatsächlich noch wert? Wie viel brauche ich? Reicht es zum Leben? Sollte diese Folge hilfreich sein, dann, wie gesagt, drück gerne auf das Plus, abonniert diesen Podcast, schick ihn gerne an jemand anderen weiter, der das unbedingt hören sollte und der bei den 48% bisher ebenfalls an fast die Hälfte seines letzten Gehalts gedacht hat und eben nicht an den Reckrentner. Und in den weiteren Folgen dieser Serie schauen wir uns dann noch die private Altersvorsorge an. Wir schauen uns die betriebliche Altersvorsorge an, wie die funktioniert, ob die was für dich ist oder nicht. Und hoffen, so ein bisschen zur finanziellen Bildung beitragen zu können. Das war's für diese Woche. Wir hoffen, der Podcast hat dir gefallen. Und wenn du mehr wissen möchtest, Kritik hast, dann schreib uns doch gerne bei Instagram @hafelsicher oder per Mail an podcast@hafelsicher.de oder besuch unsere Webseite www.hafelsicher.de. Und wie immer, solltest du jetzt wirklich niemanden haben, wo du hingehen kannst, darfst du dich auch immer sehr gerne an uns wenden. Also bleib gesund und bis zum nächsten Mal.
Das war Hafelsicher, dein Podcast für Versicherungen und Finanzen aus der Region für die Region.